Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wort Gottes zur Predigt steht aufgezeichnet im 4. Buch Mose, im 6. Kapitel. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Du bist der Dreieinige. Von Ewigkeit her existierst du, das eine göttliche Wesen, als Vater und Sohn und Heiliger Geist. So hast du dich uns offenbart. Hilf uns, dieser Lehre, dieser existenziellen und wichtigen Sache nachzuspüren in deinem Wort. Und erleuchte du uns Herz, Sinne und Verstand, dass wir dieses Geheimnis recht begreifen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, das heutige Predigtwort dürfte vielen unbekannt und doch vertraut vorkommen. Sag mal unbekannt deshalb, weil das 4. Buch Mose, das Buch Numeri, erfahrungsgemäß nicht zur Lieblingslektüre der meisten Gemeindeglieder gehört. Zu ermüdend lesen sich die Auflistungen der Stämme Israels, die Dienstanweisungen für die Leviten beim Auf- und Abbau des Heiligtums oder die Aufzählung der Gaben der Stammesfürsten zur Einweihung der Stiftshütte. Die werden dann nämlich minutiös aufgelistet und nicht einmal, sondern 12-mal. Selbst Martin Luther merkt daher in seiner Vorrede auf das Alte Testament an: Mose schreibt manchmal so, dass es gleich verdrossen macht zu lesen und zu hören, sagt Luther. Der Reformator führt das freilich darauf zurück, dass Mose vor allem das Gesetz treibt. Und das muss man den Leuten eben einbläuen und wieder um die Ohren hauen. Aber auch denjenigen von uns, die noch keinen Blick ins Buch Numeri geworfen haben, dürften die Worte, die wir gerade gehört haben, bekannt sein, bekannt vorkommen. Der zitierte Segen, der hat ja als sogenannter aaronitischer Segen auch Eingang in unsere evangelische Liturgie, in unseren Gottesdienst gefunden. Jeweils am Ende des Gottesdienstes spricht oder singt ihn der Liturg und legt so den Namen des Herrn auch auf das Gottesvolk des neuen Bundes, die christliche Gemeinde. Lohnt sich daher, den Segen, den wir so oft ja zugesprochen bekommen, einmal genauer zu betrachten. Vielleicht das Erste, was uns dabei auffällt, ist seine dreigliedrige Struktur. Dreimal wird der Name des Herrn, im hebräischen Original steht hier der Gottesname Jahwe, über dem Volk ausgerufen. Erstens, der Herr, Jahwe, segne dich und behüte dich. Zweitens, der Herr, Jahwe, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und drittens, der Herr, Jahwe, hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Etwas, das in der deutschen Übersetzung leider ein bisschen verloren geht, ist dabei die Steigerung von Segensformel zu Segensformel. Während das erste Glied des Segens im Hebräischen aus nur drei Wörtern besteht, besteht das zweite aus 5 und die dritte Segensformel dann schließlich aus 7 Wörtern. Der Segen steigert sich, der Segen hebt langsam an mit Segen und Schutz. Er steigert sich in der Mitte Gottes Angesicht und Gnade und erreicht dann am Ende seinen Höhepunkt. Und da ist die Rede davon, dass der Herr sein Angesicht über uns oder auf uns erhebt. Er kehrt sich nicht ab, sondern ist nah und blickt freundlich. Manche Ausleger sagen sogar lachend oder lächelnd auf sein Volk. Und ganz am Ende, als allerletztes Wort, steht der Friede. Und auch das ist kein Zufall. Im Hebräischen steht hier Shalom, ein gefüllter Begriff, der in seiner positiven Bedeutung kaum überschätzt werden kann und wo es eigentlich kein deutsches Wort gibt, das alle diese Bedeutungen, die das Wort Shalom in sich trägt, adäquat übersetzen würde. Der Gottesfriede Shalom, der ist nämlich mehr als nur die Abwesenheit von Krieg oder Streit. Er meint Harmonie, Heil, Ganzheit, Erlösung und eben Frieden, alles in einem. Und all das wird uns zugesprochen, wenn der aaronitische Segen in den Worten gipfelt: Der Herr gebe dir Frieden. Der Herr gebe dir Shalom. Nun ist es gewiss kein Zufall, dass die Kirche uns diesen Segen gerade heute als Predigtwort aufgibt. Heute am Trinitatis-Sonntag, am Tag der heiligen Dreifaltigkeit. Dem Tag also, an dem die Kirche besonders bedenkt und bekennt, dass Gott dreifaltig einer ist. Auch wir haben das eben mit den Worten des athanasianischen Glaubensbekenntnisses getan. Und ich denke, wir haben auch alle verstanden, warum wir das nicht jeden Sonntag sprechen, sondern eher selten. Aber es ist eines der drei großen altkirchlichen Bekenntnisse und sollte auch nicht ganz aus dem Gebrauch verschwinden. Da haben wir bekannt, der Vater ist der Herr, der Sohn ist Herr, der Heilige Geist ist Herr. Und es sind doch nicht drei Herren, sondern ein Herr. Was läge jetzt also aus christlicher Sicht näher, als die drei Personen der einen Gottheit sozusagen auf diese drei Segensformeln des aaronitischen Segens aufzuteilen? Das klänge dann so: Gott der Vater segne dich und behüte dich. Gott der Sohn lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott der Heilige Geist hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Kann man machen, oder? Erinnert sogar von ferne an den Wochenspruch, den wir eingangs gehört haben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da haben wir auch die drei Personen. Und doch möchte ich euch zumindest nicht verhehlen oder verschweigen, dass sich an einer solchen Auslegung die Geister scheiden. Verläuft hier sozusagen ein garstiger, breiter Graben zwischen der Schriftauslegung unserer Väter, dazu zähle ich die Apostel, die Kirchenväter, Reformatoren, auch Luther, und der modernen, historisch-kritischen Exegese, wie sie an den meisten Unis in Deutschland gelehrt wird. Luther konnte diesen aaronitischen Segen nämlich noch ganz selbstverständlich trinitarisch dreifaltig auslegen. Den Vers, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden, den deutet Luther nämlich so, zitiere: Gott, der Heilige Geist, nehme dich in seine gnädige Hut, gebe dir den Glauben an Christus und eigne dir durch das Amt des Evangeliums alle Guttaten Christi zu, dass du in deinem Gewissen Friede mit Gott hast. Dass du in deinem Gewissen Friede mit Gott hast. Hier finden wir den Heiligen Geist, hier finden wir Christus, hier finden wir sogar das Amt des Evangeliums. Ich kann euch aber versichern, ein moderner Professor für Altes Testament, der würde bei einer solchen Auslegung vor Entsetzen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und ein Student, ein Theologiestudent, der so kommentiert, der würde vermutlich zu hören bekommen, dass er der Aussageabsicht des ursprünglichen Autors nicht gerecht wird, dass er christliches Gedankengut in den jüdischen Text einträgt und sich so der kulturellen Aneignung schuldig macht. Mit anderen Worten, Sätzen 6 glatt durchgefallen, der Luther, auch an der heutigen Uni. Aber liebe Brüder und Schwestern, was sagt uns das denn über den Zustand von Theologie und Kirche, wenn zum Beispiel Christen wie Paulus, Augustinus und Luther heute wohl vielerorts kein theologisches Examen mehr bestehen würden, weil sie so denken? Wir könnten den Spieß auch umdrehen und fragen, ist es nicht vielleicht eher so, dass unsere Theologie gerade deshalb ein bisschen saft- und kraftlos geworden ist, weil wir die Schrift, anders als die eben genannten, nicht mehr als Gottes Wort betrachten, ihm nicht mehr zuallererst als Wort Gottes begegnen? Ja, wer ist denn der ursprüngliche Autor der Heiligen Schrift? Oder noch konkreter gefragt, wer ist der Autor des aaronitischen Segens? Haben das eben gehört. Der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen. Und dann gibt Gott Mose diesen Segen. Gott selbst. Gott selbst übermittelt Mose den Segen, den Aaron und seine Söhne von nun an auf das Volk legen sollen. Ja, und auch von den Teilen der Heiligen Schrift, die Gott nicht so direkt diktiert wie hier, gilt aus christlicher Sicht, dass sie nicht aus menschlichem Willen hervorgebracht worden sind, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Alle Schrift von Gott eingegeben, von Gott eingehaucht, ist Nütze zur Lehre, schreibt Paulus. Das ist das, was wir die Inspiration der Heiligen Schrift nennen. Mit anderen Worten, wenn wir die Schrift lesen und hören, dann haben wir es nicht nur mit dem Produkt menschlicher Schreiber oder Prediger zu tun, sondern mit dem wahren und wirklichen Wort Gottes. Er ist der Hauptautor der Heiligen Schrift. Ja, Menschen haben die Bibel geschrieben, aber Gottes Geist ist der Hauptautor. Wenn das aber so ist, dann lasst mich euch mal eine etwas provokante Frage stellen. Ob Gott wohl schon zur Zeit des Mose wusste, dass er selbst dreifaltig ist? Wusste Gott das schon? Eine absurde Frage, oder? Doch hat man manchmal den Eindruck, dass die moderne Bibelwissenschaft so denkt, so tickt. Und dem müssen wir natürlich entgegenhalten. Natürlich wusste Gott, dass er dreifaltig ist. Er wusste das nicht nur, er war es ja auch. Und zwar von Ewigkeit. Er ist es nicht erst geworden. Es gab nie eine Zeit, in der der Sohn nicht war. Ein ganz altes Bekenntnis der Christenheit. Es gab nie eine Zeit, in der der Sohn nicht war. Und im Hebräerbrief wird uns bezeugt, dass auch der Heilige Geist ewig ist. Ja, Sohn und Geist sind gleichen Wesens mit dem Vater. Auch sie haben keinen Anfang in der Zeit. Auch sie sind ewig. Auch das haben wir eben bekannt. Ewig ist der Vater, ewig ist der Sohn, ewig ist der Heilige Geist. Und doch sind es nicht drei Ewige, sondern ein Ewiger. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir das klar haben, diese zwei Sachen. Erstens, Gott ist der Hauptautor der Heiligen Schrift. Und zweitens, Gott ist von Ewigkeit her dreifaltig. Dann dürfen wir als heutige Christen die Schrift guten Gewissens so lesen, so geistlich lesen, wie unsere Väter vor uns. Ja, die moderne Bibelauslegung hat ihren Punkt. Und der besteht darin, dass Mose, David, Jesaja und all die anderen Großen des Alten Testaments natürlich noch nicht so über das Dreifaltigsein Gottes Bescheid gewusst haben wie wir. Sie haben dieses Geheimnis seines Wesens allenfalls bruchstückhaft und von Ferne sehen dürfen. Aber Gott hat es ihnen noch nicht in der Fülle offenbart. Erst nach der Menschwerdung des Sohnes heißt es bei Paulus, nun ist das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, offenbart seinen Heiligen. Das dürfen wir vielleicht auch auf die Dreieinigkeitslehre übertragen. Und trotzdem haben auch die Kirchenväter und Reformatoren recht, wenn sie das Alte Testament eben christlich lesen und das heißt unweigerlich trinitarisch deuten. Es gibt sie nämlich, die sogenannten Spuren der Dreifaltigkeit, auch im Alten Testament. Durch die Brille des Neuen Testamentes erkennen wir Christen diese oftmals sogar klarer und besser als die Juden, auf deren Herzen noch heute eine Decke der Verstockung liegt, wenn sie die Schrift lesen. Und manchmal möchte man meinen, auch die moderne Exegese habe sich ein solches Herzensdeckchen selber zurechtgeschneidert. Aber wir Christen, wir gläubigen, einfältigen Christenmenschen, wir müssen doch geradezu geistlich hellhörig werden, wenn es zum Beispiel im Schöpfungsbericht heißt, dass Gott zu sich selber sagt, lasst uns Menschen machen. Oder wenn er dem Abraham bei den Eichen von Mamre in der Gestalt von drei Engeln erscheint. Oder wenn die Seraphim in der Thronsaalvision des Jesaja, die wir ja eben auch gehört haben, nicht nur einfach heilig rufen, sondern was? Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Er ist schon da, der dreimal Heilige. Liebe Brüder und Schwestern, noch viele andere Stellen ließen sich anführen. Sie alle zeigen das eine. Gott ist auch im Alten Testament keine, schwieriges Wort, unitarische Monade, also keine kalte, einsame mathematische Eins. Das ist das islamische Gottesbild. Ja, wir bekennen, er ist einer, aber er ist zugleich in sich selbst vielfältig. Auch der Jahwe des Alten Testamentes ist nie ohne seine Weisheit und ohne seinen Geist. Den jüdischen Auslegern mögen solche Stellen ein Rätsel oder ein Dorn im Auge sein. Wir als Christen wissen sie zu deuten. Warum? Warum nicht nur theologisch, sondern auch ganz existenziell? Wir sind ja getauft im Namen dieses einen Gottes. Dieser eine Name, der da in der Taufe auf uns gelegt worden ist, der lautet Vater und Sohn und Heiliger Geist. Wohlgemerkt, es heißt hier nicht, geht hin und taufet sie im Namen des Vaters und im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes, sondern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist ein Name, ein göttliches Wesen, aber drei Personen, die zu unserem Heil zusammenwirken. Deshalb können auch wir guten Gewissens sagen, der Vater schützt und behütet uns. Der Sohn lässt sein Angesicht über uns leuchten und ist uns gnädig. Der Heilige Geist erhebt sein Angesicht auf uns und gibt uns Frieden. In diesem Sinne, Hashalom Melechem, der Friede des dreieinigen Gottes, sei mit euch allen. Amen.